Demut, frei sein von Stolz, Gewaltlosigkeit, Duldsamkeit, Einfachheit, Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters, Sauberkeit, Unerschütterlichkeit, Selbstbeherrschung, Entsagung der Objekte der Sinnenbefriedigung, frei sein von falschem Ego, das Erkennen des Übels von Geburt, Tod, Alter und Krankheit, Loslösung, frei sein von der Verstrickung mit Kindern, Frau, Heim und so weiter, Gleichmut inmitten erfreulicher und unerfreulicher Ereignisse, beständige und unverfälschte Hingabe zu mir, das Streben, sich an einem einsamen Ort zurückzuziehen, Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschen, Erkenntnis der Wichtigkeit der Selbstverwirklichung und die philosophische Suche nach der absoluten Wahrheit. All dies erkläre ich hiermit für Wissen. Und alles andere, was es sonst noch geben mag, ist Unwissenheit. Erläuterung von Srila Prabhupada. Unintelligente Menschen glauben manchmal fälschlicherweise, der hier beschriebene Vorgang des Wissens sei eine Wechselwirkung der Tätigkeit, des Tätigkeitsbildes. In Wirklichkeit aber ist dies der wahre Vorgang des Wissens, der demjenigen, der ihn aufnimmt, die Möglichkeit gibt, sich der absoluten Wahrheit zu nähern. Dieser Vorgang ist nicht eine Wechselwirkung der 24 Elemente, die zuvor beschrieben wurden. Vielmehr stellt dieser Vorgang das Mittel dar, um von der Verstrickung in diese Elemente frei zu werden. Die bedingte Seele ist im Körper gefangen, der eine Hülle aus 24 Elementen ist. Und der Vorgang des Wissens, wie er hier beschrieben wird, ist der Weg, um aus diesem Gefängnis herauszugelangen. Der wichtigste von allen Punkten, diesem Vorgang der Wissensentwicklung, wird in der zweiten Zeile des 11. Verses beschrieben. Mayi chananya yogena vaktira ya vicharini. Der Pfad des Wissens gipfelt in unverfälschtem hingebungsvollen Dienst für den Herrn. Wenn man sich also dem transzendentalen Dienst des Herrn nicht zuwendet oder dazu nicht imstande ist, haben die anderen 19 Punkte keinen besonderen Wert. Doch wenn man sich dem hingebungsvollen Dienst zuwendet und vollkommen Krishna bewusst wird, entwickelt man die anderen 19 Eigenschaften von selbst. Dies wird im Srimad Bhagavatam 5.18.12 bestätigt. Yajasti bhakti de bhagavati yakinchana savaye gunai satra samasate sura. Wenn jemand die Stufe des hingebungsvollen Dienstes erreicht, entwickelt sich in ihm alle guten Eigenschaften des Wissens. Wenn jemand die Stufe des hingebungsvollen Dienstes erreicht, entwickeln sich in ihm alle guten Eigenschaften des Wissens. Das im 8. Vers erwähnte Prinzip, einen spirituellen Meister anzunehmen, ist essentiell. Selbst für jemanden, der sich dem hingebungsvollen Dienst zuwendet, ist dies der wichtigste Schritt. Transzendentales Leben beginnt, wenn man einen echten spirituellen Meister annimmt. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, sagt hier klar, dass dieser Vorgang des Wissens der wahre Pfad ist. Jede Spekulation, die davon abweicht, ist Unsinn. Die verschiedenen Punkte des hier dargelegten Wissens können wie folgt analysiert werden. Demut bedeutet, nicht danach zu streben, von anderen geehrt zu werden. Die materielle Lebensauffassung macht uns sehr begierig, von anderen Ehre zu empfangen. Doch in den Augen eines Menschen mit vollkommenem Wissen, der weiß, dass er nicht der Körper ist, ist alles, was sich auf den Körper bezieht, ob Ehre oder Schmach, wertlos. Man sollte nicht nach solchen trügerischen Zielen streben. Die Menschen sind darauf aus, für ihre Religion berühmt zu werden. Und so kann man manchmal beobachten, wie sich jemand ohne die Prinzipien der Religion zu verstehen, einer Gruppe anschließt, die in Wirklichkeit keinen religiösen Prinzipien folgt und sich dann als religiöser Lehrer aufspielen möchte. Um zu prüfen, wie weit jemand tatsächlich in der spirituellen Wissenschaft fortgeschritten ist, sollte man anhand der hier beschriebenen Gesichtspunkte urteilen. Unter Gewaltlosigkeit wird im Allgemeinen verstanden, den Körper nicht zu töten oder zu verletzen. Doch in Wirklichkeit bedeutet Gewaltlosigkeit, anderen kein Leid zuzufügen. Die Masse der Menschen ist durch Unwissenheit in der Mathe Lebensauffassung gefangen und ist da unaufhörlich den materiellen Leiden ausgesetzt. Solange man also den Menschen kein spirituelles Wissen gibt, ist man gewalttätig. Man sollte sein Bestes versuchen, um den Menschen wirkliches Wissen zu vermitteln, sodass sie erleuchtet werden und der materiellen Verstrickung entkommen können. Das ist Gewaltlosigkeit. Duldsamkeit bedeutet, es gelernt zu haben, Beleidigungen und Schmähungen seitens anderer zu ertragen. Wenn man sich bemüht, im spirituellen Wissen fortzuschreiten, wird man oft von anderen beleidigt oder geschmäht. Das ist zu erwarten, denn so ist die materielle Natur. Selbst ein kleiner Junge wie Prahlad, der sich schon im Alter von 5 Jahren um spirituelles Wissen bemühte, geriet in Gefahr, als sein Vater seine Hingabe unterbinden wollte. Der Vater versuchte, ihn auf verschiedenste Arten zu töten. Doch Prahlad nahm dies alles duldsam auf sich. Es kann also viele Hindernisse geben, wenn man Forschung im spirituellen Leben machen will. Doch wir sollten duldsam sein und mit Entschlossenheit einfach weitermachen. Einfach hat bedeutet, dass man ohne Diplomatie so aufrichtig sein sollte, dass man sogar einem Feind die reine Wahrheit offenbaren kann. Das Annehmen eines spirituellen Meisters ist unbedingt notwendig. Denn ohne die Anweisungen eines echten spirituellen Meisters kann man in der spirituellen Wissenschaft keinen Fortschritt machen. Man sollte sich dem spirituellen Meister in größter Demut nähern und ihm alle Dienste anbieten, sodass man ihm gefallen möge, sodass es ihm gefallen möge, dem Schüler seine Segnung zu erteilen. Der spirituelle Meister ist der Repräsentant Krishnas. Und wenn ein solcher echter spiritueller Meister seinem Schüler seine Segnung gewährt, macht dieser Schüler sogleich großen Fortschritt. Selbst wenn er nicht alle regulierenden Vorschriften befolgt. Oder es wird dem Schüler, der dem spirituellen Meister vorbehaltlos gedient hat, leichter fallen, die regulierenden Vorschriften zu befolgen. Sauberkeit ist unerlässlich, um im spirituellen Leben Fortschritt zu machen. Es gibt 2 Arten von Sauberkeit, äußere und innere. Äußere Sauberkeit bedeutet, ein Bad zu nehmen. Doch um innerlich sauber zu werden, muss man immer an Krishna denken. Und Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dieser Vorgang reinigt den Geist vom angesammelten Staub des vergangenen Karma. So, wir werden jetzt erstmal hier stoppen, weil hier sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 4 Seiten von Erläuterung. So, wir haben hier von den ersten Qualitäten gehört, die hier im Vers heißen: Demut, Freisein von Stolz, Gewaltlosigkeit, Duldsamkeit, Einfachheit, Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters, Sauberkeit, Unerschütterlichkeit, Selbstbeherrschung, Entsagung der Objekte der Sinnenbefriedigung, frei sein vom falschen Ego, das Erkennen des Übels von Geburt, Tod, Alter und Krankheit, Loslösung, Freiheit von der Verstrickung von Kindern, Frau, Heim und so weiter, Gleichmut inmitten erfreulicher und unerfreulicher Ereignisse, beständige und unverfälschte Hingabe zu mir, Verstreben sich an einem einsamen Ort zurückzuziehen, Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschen, Erkenntnis der Wichtigkeit der Selbstverwirklichung, und die philosophische Suche nach der absoluten Wahrheit. All dies erkläre ich hiermit für Wissen. Und alles andere, was es sonst noch geben mag, ist Unwissen. So, die erste Qualität, die erwähnt wird, unter diesen ihren Qualitäten, ist Amanitvam. Amanitvam bedeutet eben, und Shrila Prabhupada erklärt uns hier, dass Demut daran besteht, dass man frei sein sollte von dem Verlangen, von anderen geehrt zu werden. Das ist sehr schwierig. Ja, so in der materiellen Welt wollen wir jemanden sein. Wir möchten im Zentrum stehen. Ahamameti. Der Ausdruck von Ahamameti. Ich und mein. Sehr, sehr wichtig. Und das ist im Grunde der Grund. Und der ursprüngliche Grund, weshalb wir in diese materielle Welt gekommen sind. Nur, dass wir selber Krishna sein wollen. Dass wir selber Krishna imitieren wollen. Dass wir nichts mehr von Krishna wissen wollen. Obgleich unsere ursprüngliche Position darin besteht, dass wir seine ewigen Diener sind. Und je mehr wir uns von dieser Position entfernen, je mehr verstricken wir uns mit der materiellen Energie. So, unter dem Einfluss der Erscheinungsweise der materiellen Natur, speziell der Erscheinungsweise der Leidenschaft, ist man sehr begierig, seine Position zu festigen, auszubauen, dass man wichtig wird, großer Kontrollierer wird, großer Genießer wird. Und weil die bedingten Seelen alle von dieser Krankheit oder von diesem falschen Ego beeinflusst werden, dann gibt es automatisch Konflikte. Dass es hier in der materiellen Welt Konflikte gibt zwischen den Lebewesen. Na, wie Shri Prabhupada uns erklärt, das ist ganz natürlich. Krieg ist etwas ganz Natürliches. Ganz Natürliches. Mein Vater ist Shri Prabhupada nach Amerika kam. Da befand sich Amerika im Krieg mit Vietnam. Das war 1965, 1966. Die ganze Subkultur in Amerika, die ganzen jungen Leute, die machten alle Manifestationen gegen den Krieg, beteiligen sich an den Manifestationen gegen den Krieg. Und zu der Zeit veröffentlichte Shri Prabhupada seine bekannte Friedensformel. Das war das erste Schriftstück, was ich bekommen habe, bevor ich Devotee wurde in Hamburg. 1969, da waren die ersten Devotees da. Und das erste, was sie gedruckt hatten in Deutsch, war die Friedensformel. Das war ein kleines Blatt. Diese Form, Friedensformel finden wir immer noch in, ich weiß nicht, ob es in deutschen Versionen auch, in der Schönheit des Selbst. Kann das sein? Ja, das glaube ich auch drin. Jedenfalls das Science of Self-Realization, im ursprünglichen Schönheit des Selbst, war es enthalten. Und diese vom Friedensformel basierte schon der Power auf den letzten Vers des fünften Kapitels der Bhagavad Gita. Wo Krishna sagt, Bhaktaram Yagatapasam Sarvabhuta Maheshwaram Sriram Sarvabhutanam Gyatvaman Shantim Vichati Shantim Vichati. Nur der Vers endet damit, dass Krishna sagt, wenn man diese bestimmten Qualitäten Gottes akzeptiert, dass man frei wird von den Leiden des materiellen Daseins. Was sind diese Qualitäten, die man verstehen muss? Bogdadam Yakatam Sama. Sind wir doch noch gekommen. Bogdadam Yakatam Sama. Das heißt mit anderen Worten, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes, der höchste Genießer von allen Yajna und Tapasas, von allen Opfern und von allen Bußen oder Schwierigkeiten, die man sich freiwillig aufhört. Mit anderen Worten, Krishna ist der höchste Genießer. Wenn man das akzeptiert, und wenn man akzeptiert, Sarvaloka Maheshwaram, dass nämlich alles Krishna gehört, an allen Orten, auf allen Planeten, Sarvaloka Maheshwaram. Und dass man versteht, Suridam Sarvabhutana, dass nämlich Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, unser einziger, ewiger, wohlmeinender Freund ist. Das sind drei Qualitäten, die sehr wichtig sind. Und man versteht, dass Krishna der höchste Genießer ist, dass er der höchste Besitzer ist und dass er der einzige wohlmeinende Freund aller Lebewesen ist. Wenn man diese drei Dinge versteht, wird man frei vom Einfluss der Leiden in der Natur, weil er langt Frieden. Und das ist die Friedensformel. Shri Prabhupada erklärt diesen Vers sehr schön. Nur in einer Form eines Liquid Essays, nur eines Aufsatzes, eines Artikels. Und dazu erklärt der Prabhupada auch, dass es im Grunde nicht möglich ist, auf der materiellen Ebene Frieden zu haben. Das heißt mit anderen Worten, solange man versucht, die materiellen Elemente zu manipulieren, ist es nicht möglich, Frieden zu haben. Shri Prabhupada erklärt dazu, dass selbst wenn wir noch so viele Friedensverträge machen, wir leben im Frieden unseren Nachbarn, stehen wir doch im Krieg, beziehungsweise werden wir ständig angegriffen von der materiellen Natur. die uns im Laufe der Zeit unsere Kraft nimmt, unsere Jugend nimmt, das heißt Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Oder wie Krishna der Bhagavad Gita, Kaushati. Der harte Kampf ums Überleben. Kein Mensch möchte sterben. Kein Mensch möchte alt werden. Kein Mensch möchte krank werden. Und in den Schriften, vor allem in Kapila Muni, beschreibt das sehr schön im Srimad Bhagavatam, im dritten Kanto, auch das wie sagt man, geboren werden, sehr, sehr leidvoll. Das heißt, mit anderen Worten, wir mögen noch so erfahren sein, wir mögen noch so große Persönlichkeiten sein, wir mögen es noch so gut auskennen in der materiellen Welt. Wir mögen die materiellen Elemente noch so gut manipulieren können. Aber trotzdem sind wir diesen vier Leiden unterworfen. Dass wir nämlich geboren werden, dass wir geboren werden, dass wir alt werden, dass wir krank werden und dass wir sterben. In dieser Weise erklärt der Prabhupada, dass wir im Grunde ja ständig im Krieg mit der materiellen Natur stehen. Das ist ein harter Kampf, um zu überleben. Und nach dem harten Kampf, nach einem langen Leben des Kampfes, kommt der Tod. Es gibt einen schönen Ausdruck, da heißt es, es gibt nichts Sicheres als den Tod. Keiner kommt am Tod vorbei. Und das ist unser wirkliches Problem. Unser wirkliches Problem ist nicht, dass wir nicht genug Geld haben, dass wir nicht genug Sinnbefriedigung haben, dass wir nicht genug Schönheit haben und Wissen und alles sowas haben. Nein, das ist nicht unser wirkliches Problem. Sondern unser wirkliches Problem ist, dass wir ewig sind. Als solches, als Teile Krishna sind wir ewig. Aber irgendwie sind wir in den Einfluss der Zeit gefallen. Und in den Einfluss der Zeit gefallen. Und in dem Einfluss der Zeit wird alles Assad. Wird alles zeitweilig. Das ist unser harter Kampf, um zu überleben. Wir möchten alle ewig leben. Wir möchten ewig jung sein. Wir möchten glücklich sein. Wir möchten so viel Wissen haben wie möglich. Wir möchten immer erleuchtet sein. Aber die materielle Natur gibt uns genau die entgegengesetzte Qualität. Zum Beispiel dieser Körper, den wir jetzt haben. Obgleich wir ewig leben wollen, ist dieser Körper zeitweilig. Und das heißt, dass dieser Körper auch die Brutstätte so viel Leiden ist und das Symbol der Unwissenheit ist. So wie die spirituelle Seele einen materiellen Körper annimmt, vergisst sie ihre ursprüngliche Identität. Und ihre ganze Suche nach Glück wird immer wieder frustriert. Weil dieser Körper die Brutstätte für so viel Leid ist. Wir alle kennen, alle die schon mit dem Krishna-Bewusstsein ein bisschen länger in Kontakt stehen, die kennen so einige philosophische Punkte, oder Grundprinzipien dieser Philosophie. Das heißt, dass wir nur ursprünglich Qualitäten haben, dass wir ewig sind, dass wir Wissen haben, dass wir glücklich sind. Das sind so unsere ursprünglichen, Qualitäten. Aber auf unserer Suche in der materiellen Welt werden wir niemals diese Qualitäten wirklich niemals finden. Der Prabhupada verglich diese Suche nach diesen Qualitäten wie die Suche nach Wasser in der Wüste. Macht jemand in der Wüste, sich in der Wüste befinden, dann macht Wassersuche. Diese Suche nach Wasser ist nichts Illusorisches. Es gibt tatsächlich Wasser. Aber es gibt kein Wasser in der Wüste. Sonst wäre es keine Wüste. So Wasser gibt es, aber Wasser gibt es an einer anderen Stelle. Nämlich in der Oase. Und in der gleichen Weise gibt es Ewigkeit, Wissen und Glückseligkeit. Niemals auf der materiellen Ebene, sondern wir müssen einen Kontakt herstellen zur spirituellen Ebene. Das sind unsere wirklichen Qualitäten, unsere spirituellen Qualitäten. So dieser ganze Vorgang des Krishna-Bewusstseins soll dazu verhelfen, wieder Kontakt herzustellen zur spirituellen Ebene oder zur höchsten spirituellen Persönlichkeit. Und das ist der ganze Vorgang des Krishna-Bewusstseins besteht darin, wie es in den Shastras heißt, dass alle regulierenden Prinzipien, die unzähligen regulierenden Prinzipien, die wir in den Shastras finden, dass sie in zwei Kategorien unterteilt werden. Die erste Kategorie ist, sich immer an Krishna zu erinnern. Und die andere Kategorie ist, niemals Krishna zu vergessen. Wir haben zum Beispiel, wir kennen zum Beispiel die 16 Runden, die wir jeden Tag haben. Das Chanten der Heiligen Namen. Das ist der vollkommene Vorgang, uns an Krishna zu erinnern. Und der vollkommene Vorgang, wie wir Krishna vergessen können, ist, dass wir Fleisch essen, Fisch und Eier essen, unzählige sexuelle Beziehungen haben, uns mit Glücksspiel beschäftigen, uns berauschen. Das ist genau die gleiche, das sind die beiden gleichen Kategorien. Das heißt, die Verbote und Gebote. Und Srila Prabhupada dazu erklärt, dass wenn wir die heiligen Namen chanten und versuchen, unsere ewige Beziehung zu Krishna wieder zu erwecken, dass es zu vergleichen ist, wie wenn man Feuer entzündet. Und dass, wenn man Feuer entzündet, dass man es vermeiden sollte, Wasser drauf zu schütten zur glatten Zeit. Aber wenn man immer wieder Wasser raufschüttet auf die kleine Pflanze, auf das Feuer, dann kann das Feuer niemals größer werden. Und in der gleichen Weise, wenn wir uns damit beschäftigen, die heiligen Namen zu schanden, sollen wir es auch vermeiden, sündhafte Handlungen zu machen. Weil diese sündhaften Handlungen, die das Feuer oder den Funken des Krishna muss uns wieder erlöschen können. Und hier erklärt uns Srila Prabhupada etwas sehr Schönes. Nur wenn wir zum Beispiel hier hören, nur diese Lesen von den Qualitäten, die man entwickeln sollte, oder die beschrieben werden hier als Qualitäten des Wissens, der Erleuchtung, nur diese ganze Liste aufgeführt wird, kann das sein, dass wir entmutigt werden. Weshalb? Weil wir ohne Zweifel nicht mit diesen Qualitäten geboren werden. Besonders in der heutigen Zeit. Nur Kali Yuga werden wir normalerweise nicht als Brahmen das geboren, sondern als Shudras. Niedrig geboren. Wir werden niedrig geboren. Wir keine Vergehen begehen, aber normalerweise kommen wir nicht aus brahminischen Familien, sondern wir kommen aus Familien, wo das Rauchen und Trinken und alles mögliche andere völlig normal ist. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, was erwähnt wird in Chaitanya Charitamrita. Narada Muni trifft im Wald auf Migrari, auf den Jäger Migrari. Und der Jäger Migrari war nicht nur ein Jäger, sondern war ein grausamer Jäger. Im Grunde war es ein Monstrum. Ein Monstrum. Er genoss es nämlich, die Tiere zu verletzen. Sie nicht zu töten, sondern nur zu verletzen. Und er genoss es, die Tiere leiden zu sehen. Sie unter Qualen sterben zu sehen. Das war sein, wie sagt man im Deutschen, Kick. Das war seine besondere Ergötzung. Und als Narada Muni in den Wald kam, in dem Migrari jagte, nun heißt es im Chaitanya Charitamrita, heißt es das. Migrari sich von hinten, dass Migrari ihm den Rücken zuwand. Und dass dadurch, dass er, als er auf Migrari zuschritt, hatte Migrari gerade wieder angelegt auf ein Tier. Und dieses Tier wurde aufgeschreckt durch Narada Muni, durch das Herantreten von Narada Muni. Und das heißt, das ist eine interessante Erklärung. Dass nämlich normalerweise die Jäger und die Heiligen im gleichen Wald lebten. Aber dass die Jäger sich normalerweise sehr gestört fühlten durch die Heiligen. Nicht so sehr, weil sie störten beim Jagen, sondern weil sie immer ein schlechtes Gewissen haben mussten vor den Heiligen. So, und als das Tier nur aufgeschreckt wurde und davonlief, dachte mir gerade, ach, schon wieder so ein Heiliger, der hier irgendwo hier durch den Wald streift. Und er sah Narada Muni und war gerade im Begriff, ihn zu beschimpfen, ihm hässliche Worte in den Kopf zu werfen. Aber weil Narada Muni so eine heilige Persönlichkeit, was so rein war, kamen die schlechten Worte nicht raus, die kommen irgendwo nicht raus. Und anstatt dessen sagte mir gerade, oh großer Heiliger, was suchst du denn hier in meinem Wald? Und der Narada Muni fragte ihn, weil er hatte vorher schon einige Tiere gesehen, die sich Wunden, die er hinzugefügt hat. Und er fragte ihn, ich suche hier jemanden im Wald, ich suche natürlich eine Person, die, die diesen armen Tieren so viel Leid zufügt.
Bist du das vielleicht?
Und der Rai und Migdali war ganz erstaunt über diese Frage. Und er sagte, ja, was ist denn da schlechter? Das habe ich von meinem Vater gelernt. Mein Großvater, mein Urgroßvater. Wir haben alle das Gleiche gemacht.
Eine
ganze Dynastie von hässlichen Jägern. Und dann hat der Papa erklärt in dem Zusammenhang, dass für Migdali das überhaupt nicht schlecht ist, weil er das von seit Generationen gesehen hat. Gleichweise fällt der Papa, werden wir auch geboren in Familien, wo alle möglichen sündhaften Handlungen völlig normal sind. So, und Narada Muni fing an, ihm zu predigen. Und durch die reinigende Gemeinschaft mit Narada Muni, Narada Muni erklärte ihm vor allem die Konsequenzen seiner sündhaften Handlung. Und er erklärte ihm, dass all die Tiere, denen er Leid zugefügt hatte, dass all diese Tiere das Recht hatten, dass all die Tiere das Recht hatten, ihm dieses Leid wieder zurückzugeben. Das ist das Gesetz der Natur, das Gesetz des Karmas. Und als Migdali die Worte Narada Munis hörte, aufgrund dieser Worte, die er hörte von Narada Muni, die waren so rein und so stark, so mächtig durch Verwirklichung, dass er an diese Worte Visionen bekam. Und dass er sah, wie all diese Tiere, die er vorher getötet habe, die alle auf ihn zugestürmt kamen, wie das Leid zurückzuholen. Und dadurch wurde ihm gerade sehr emotional. Sehr erschrocken. Und er bat Narada Muni, bitte hilf mir, frei zu werden von diesem sündhaften Werkzeug. Was kann ich tun? Und Narada Muni sagt ihm so, das Erste, was du jetzt tun musst, ist, dass du deinen Bogen zerbrechen musst. Wenn du deinen Bogen zerbrichst, dann will ich dir helfen. Und Migdali antwortete, wie kann ich meinen Bogen zerbrechen? Das ist mein Werkzeug, das ist mein Lebensunterhalt, dieser Bogen. Schau mal, ich kann dir ein paar sehr schöne Felle geben. Ich habe da Tigerfelle und Rehfelle und Bärenfelle und so weiter. Kann man nicht ein Geschäft machen? Und Narada Muni antwortete, nein, das ist nicht möglich. Du musst deinen Bogen zerbrechen. Und der Papa erklärt dazu, dass der spirituelle Meister, in dem Fall Narada Muni, den Spirit und seinen Schüler prüfte. Er prüfte ihn auf seine Ernsthaftigkeit. Der Papa erklärt dazu, dass das Zerbrechen des Bogens für uns die vier regulierenden Prinzipien sind. Unter der Bedingung, dass wir bereit sind, die regulierenden Prinzipien aufzuhören in allen sündhaften Handlungen, ist der spirituelle Meister bereit, uns zu helfen. Als Migdali bereit war, seinen Bogen zu zerbrechen, gab ihm sofort Narada Muni und Erweisung. Der Papa erklärt dazu, dass das die wirkliche Barmherzigkeit des spirituellen Meisters ist, dass er uns unterweisen will, dass er uns beschäftigt, wir kriegen uns vor dem Dienst. Es ist nicht damit getan, dass der spirituelle Meister einfach nur die Hand hochhält und Energie, wie elektrische Energie uns gibt oder uns auflegt. Das ist nicht die wirkliche Barmherzigkeit. Sondern die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters, dass er uns beschäftigt, wir kriegen uns vor dem Dienst. Und er gab, wie gerade die Unterweisung, jetzt gehst du nach Hause, kehrst nach Hause zurück, verehrst eine Tulsi-Pflanze und chantest die heiligen Namen. Und als Migdali zurück nach Hause kam, traf er seine Frau. Und er erzählte ihr von der wundersamen Begebenheit in seinem Zusammentreffen mit Narada Muni. Und weil es eine vedische Ehefrau war, folgte sie sofort ihrem Mann. Das Beispiel ihres Mannes. Und wurde auch zu einer Vaishnavi, fing auch an, die heiligen Namen zu chanten. Wurde auch zu einer Heiligen. Weil es heißt, in dem Leben heißt es, dass die Ehefrau, die folgsame Ehefrau teilnimmt an den frommen Resultaten ihres Ehemanns. So, und in dieser Weise begannen sie beide, die heiligen Namen zu chanten und die heilige Tulsi-Pflanze zu verehren. Und die Kunde verbreitete sich über das ganze Land. Nur dass Migradi auf ganz wunderbare Weise zum Heiligen geworden war. Und das ist immer noch die Sitte in Indien, wenn die Menschen einen Heiligen oder Sadhus aufsuchen und zu Tempeln gehen, dass sie immer Opferungen mitbringen. Ich sage Opfer, Mildtätigkeit, Spenden mitbringen. In erster Linie bringen die Menschen normalerweise Boga, Getreide, Früchte, Gemüse und so weiter. Und das wird geopfert. Und zu den Heiligen und zu den Wildgestalten. An dieser Weise kamen so viele Menschen, kamen zu Migradi, um das Wunder, das, um sein Wundersamen oder sein Wandel zu bewundern. Und vorher hatte Narada Muni, beziehungsweise Migradi hatte auch argumentiert mit Narada Muni, hatte gesagt, wie soll ich denn leben? Wenn ich meinen Bogen zerbreche, wie soll ich dann leben? Das ist mein Lebensunterhalt. Und Narada Muni hatte ihn, wie sagt man, beschwichtigt, dass er ihn unterhalten würde, dass ihm alles schicken würde, was machen würde. Und in dieser Weise kamen so viele Menschen zu Migradi und brachten ihm Getreide, Boga, so viel, dass er viel mehr bekam, als er brauchte. So, jetzt habe ich diese ganze Geschichte erzählt und diese Geschichte noch weiter. Und ich bin sicher, dass ihr sie sehr genau kennt schon. Dass ihr vielleicht noch viel mehr Details kennt von dieser Geschichte. Der Grund, weshalb ich das erzählt habe, ist, um dieses Beispiel zu erwähnen, diesen Punkt zu erwähnen. Dass nämlich der spirituelle Meister bereit war, oder Narada Muni bereit war, mir gerade zu helfen in den Bedingungen, dass er bereit war, mit den sündhaften Handlungen aufzunehmen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir können nicht erwarten, im Krishna muss dann Fortschritt zu machen, ohne dass wir unsere sündhaften Handlungen, wie sagt man, diminish, wie sagt man diminish? So, aber der eigentliche Grund, weshalb wir es auch erzählt haben, ist, Srila Prabhupada erwähnt hier in der Erläuterung, oder beziehungsweise im Vers, heißt es, dass man sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Dass man ganz automatisch alle guten Qualitäten, die hier erwähnt werden, entwickelt. Ohne gesonderte Anstrengung. Wir mögen denken, dass, wenn wir von diesen Qualitäten hören, oder Qualitäten der Brahmanas, das sind auch die erwähnt werden in der Bhagavad-Gita, mögen wir vielleicht entmutigt werden. Weil wir, wie gesagt, nicht mit diesen Qualitäten geboren werden. Oder weil wir in einer Umgebung leben, wo diese Qualität auch überhaupt gar nicht wertgeschätzt wird. Aber wenn wir, wie Srila Prabhupada das erklärt, sehr wunderbar erklärt, wenn wir einfach uns im hingebungsvollen Dienst beschäftigen, mit den heiligen Namen chanten, Sadhana zu uns nehmen, Gemeinschaft pflegen oder Gemeinschaft pflegen, kultivieren, bei den Vaishnavas, dann entwickeln wir ganz automatisch diese Qualität. Zum Beispiel in der Gemeinschaft, wenn man regelmäßig Gemeinschaft mit den Vaishnavas hat, wenn man automatisch demütig. Wenn man bemüht ist, Krishna bewusst zu werden, man sieht, wie ernsthaft die Vaishnavas sind, wie ernsthaft die Gottgeweihten sind, wenn man automatisch demütig. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel geben von unserem jährlichen Treffen in Mayapur. Srila Prabhupada hat zu seiner Zeit uns Zentren gegeben, wie Mayapur und Mandaren, um den Gottgeweihten, den westlichen Gottgeweihten die Möglichkeit zu geben, diese heilige Orden zu besuchen und viel Gemeinschaft zu haben in den Vaishnavas, aus anderen Teilen der Welt. Und einer der Gründe, weshalb Prabhupada wollte, dass wir regelmäßig nach Indien fahren, vor allem die Führer unserer Bewegung nach Indien kommen, und Gemeinschaft haben, ist im Grunde, ist aus diesem Grund, so wie dem wir nicht werden, dass wir sehen oder davon hören oder sehen, was unsere Gottbrüder, unsere Gottschwestern über das Jahr getan haben für Srila Prabhupada, dass wir großartigen Service geleistet haben, dass wir ganz automatisch Wertschätzung legen und demütig werden. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel im Krishna-Buch, oder besser gesagt im Bhagavatam, 10. Kanto.
Da heißt es, dass einmal Brahma zu Dwarka kommt. Also vor 5000 Jahren Krishna auf diesem Planeten weilte, hat er eine gewaltige Festung errichtet in Dwarka. Und in Dwarka erschienen viele große Persönlichkeiten des einen Teils des Universums, um die Audienz Krishnas zu haben. Und so erschien zum Beispiel auch Brahma vor dem Palast Krishnas. Und er bat die, den Torhüter darum, eine Audienz zu haben mit Krishna. Und der Torhüter ging zu Krishna und meldete Brahma an. Und dann kam der Torhüter wieder zurück und fragte den Brahma. Und Krishna möchte gerne wissen, welcher Brahma hier steht. Und Brahma war dadurch sehr verwundert, weil es in diesem Universum nur ein Brahma gibt und weil Brahma so wichtig ist. Und als er dann sich zu erkennen gegeben hatte, er gab sich zu erkennen durch zwei Namen oder zwei Qualitäten. Das ist einmal, dass er der vierköpfige Brahma ist, Chaturmukha, und dass er der Sohn der Kumaras ist, der vier Kumaras. So, und als er dann vorgelassen wurde zu Krishna, und nachdem er seine Gebete Krishna dargebracht hatte, fragte er Krishna, wie ist das möglich, dass du gefragt hast, welcher Brahma da ist? Gibt es noch mehr Brahmas außer mir? Und anstatt zu antworten, manifestierte Krishna ein Wunder. Es erschien nämlich, er rief nämlich alle Brahmas. Da viele, viele Brahmas herbei. Und da gab es einige Brahmas, die hatten nicht nur vier Köpfe, die hatten 10 Köpfe, 100 Köpfe, 1000 Köpfe und noch mehr Köpfe. Und alle diese Brahmas erschienen, und das Wunder war, dass Krishna all diese Brahma herbeigerufen hatte, und keiner der Brahmas sah die anderen Brahmas, sondern jeder dachte, er hätte eine persönliche Audienz mit Krishna. Nur unserem Brahma gab Krishna die Sicht, alle anderen Brahmas zu sehen. Und als alle diese Brahmas, und das heißt im Chaitanya Charitamrita, heißt es auch, Chaitanya Mahaprabhu erwähnt diese Geschichte, da heißt es auch, viele andere große Persönlichkeiten kamen, nicht nur Brahmas, auch andere Halbgötter. Und die kamen alle und verbeugten sich, verneigten sich vor Krishna, berührten mit ihren goldenen Helmen, besetzten den wertvollen Edelstein, berührten sie alle den Marmorboden des Palastes. Also es stand ein ganz wunderbarer Klang, den ganzen Helm. Und alle Brahmas brachten Krishna wunderbare Gebete da. Es war eine sehr wunderbare Lautstimmung. Und jeder der Brahmas dachte nicht nur, dass er eine persönliche Audienz hatte mit Krishna, sondern jeder Brahma dachte, dass er sich in seinem Universum befindet, in Dwarka. Weil in jedem Universum, heißt es, gibt es einen Planeten wie diese, dieser Erdplanet, auf dem sich diese heiligen Orte befinden, wie Vrindavan oder Mathura und Dwarka. So, und in diesem Fall dachten alle Brahmas, sie hätten eine persönliche Audienz mit Krishna auf ihrem Erdplaneten, in ihrem Universum. Und als sich alle diese großen Persönlichkeiten versammelten und immer neue Persönlichkeiten, neue Brahmas flogen, herbeikamen, heißt im Bhagavatam, unser Brahma wurde immer kleiner und kleiner und kleiner. Ich fühle es immer unbedeutender und unbedeutender und unbedeutender und unbedeutender. Und das ist das, was Prabhupada auch wollte. Das heißt, wenn die Gottgeweihten sich versammeln, ohne Zweifel, wenn man ein demütiger Gottgeweihter ist, dann versteht man, dass im Grunde die Gottgeweihten große Persönlichkeiten sind, weil sie ihr Leben, Verehrung Krishnas, Gewalt haben, so viel Schwierigkeiten auf sich genommen haben, so viel Entbehrung auf sich nehmen, um den Herrn zufriedenzustellen. Wenn man gemeinsam mit solchen großen Seelen hat, dann fühlt man sich automatisch unbedeutend. Und als sich, wie gesagt, all diese Brahmas versammelt hatten, nur fragten sie Krishna, oh Herr, weshalb hast du uns gerufen? Was ist der Anlass dieser Audienz? Und Krishna, ich kann mich mir genau an die Worte erinnern, aber Krishna fragte sie so ungefähr, er sagte, er ermutigte sie und sagte ihnen, Ich möchte euch nur sagen, dass ihr euch vor den Dämonen nicht zu fürchten braucht. Das ist Krishna. So, in vielen Teilen der Shastras, verschiedenen Teilen der Shastras, finden wir solche wunderbaren, wie sagt man, Ermutigungen. Wie zum Beispiel auch in der Bhagavad Gita, da gibt es etliche Ermutigungen. Zum Beispiel am Ende der Bhagavad Gita, wo Krishna sagt, gib all deine Pflichten, all deine religiösen Pflichten auf und gib dich einfach mir hin. Und ich werde mich verantwortlich machen für alle Konsequenzen. Ich werde mich verantwortlich machen für alles Karma. Und dann sagt Krishna zum Schluss, na, Sucha, mein lieber Gottgeweihter, fürchte dich nicht. Und man mag sagen, ja, wenn ich mit Krishna hingehe, wenn ich alles zu Krishna geben soll, was passiert denn mit mir? Mhm. Und dann Krishna, fürchte dich nicht. Aber einfach Vertrauen. Klar, das steht am Ende der Bhagavad Gita, steht nicht am Anfang der Bhagavad Gita. Sondern es ist eine lange Einführung, die Krishna gibt in der Bhagavad Gita. Bis hin zum Schluss. Im Grunde heißt es, dass unter den neun Prinzipien des hingebungsvollen Lebens sind Vrishavanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Achanam, Vandanam, Sakyam Atmani Vedanam. Das sind neun Prinzipien des hingebungsvollen Lebens. Neun Vorgänge. Und da heißt es, sieben Vorgänge befinden sich in der Kategorie von Sadhana-Bhakti. Die letzten beiden Prinzipien befinden sich auf der Ebene von Raga-Bhakti. Das heißt, man sollte diese beiden Prinzipien, die letzten beiden Prinzipien, sollte man nicht imitieren. Sakyam Atmanivedanam. Sakyam bedeutet, dass man eine intime, freundschaftliche Beziehung zu Krishna haben sollte. Und Atmanivedanam bedeutet, dass man alles zu Krishna hingeben soll. Nur wir sollten das nicht künstlich imitieren, sondern wir sollten Schritt um Schritt, wie sagt man? Schritt um Schritt, Schritt um Schritt Fortschritt machen in Krishna. Das erste Prinzip, wie es heißt, ist Schraven und Kirtan, Vishnu Smaran. Diese drei Prinzipien sind sehr wichtig, bilden sozusagen die Basis in unserer Praxis als Buddhist. Das erste Prinzip, Shravanam, hören, sehr, sehr wichtig. Hören. Je mehr wir hören über Krishna oder auch lesen in den Büchern von Srila Prabhupada, je mehr können wir wiederholen. Wir können uns erinnern. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Wenn wir uns damit beschäftigen, in ausreichender Maße zu hören und zu chanten oder das zu wiederholen, was wir gehört haben aus den Büchern von Srila Prabhupada, dann wird automatisch auch unser Verstand fixiert. Wir können uns konzentrieren. Und automatisch, durch das regelmäßige Hören und Chanten, werden wir inspiriert, uns mit allen anderen Prinzipien des hingebungsvollen Lebens zu beschäftigen. Und gerade gestern auf der Farm haben wir gesprochen über diese fünf wichtigen Prinzipien des hingebungsvollen Lebens, die bestimmt alle schon kennt. Srila Rupa Goswami erklärt uns, dass es vor allem fünf Prinzipien sind, die am wichtigsten sind des hingebungsvollen Lebens. Das erste Prinzip, was er erwähnt, ist Sadhu Sangha, die Gemeinschaft im Beispiel. Ja, dann Nama Kirtana, das Chanten der heiligen Namen. Dann Bhagavata Shravana, das Hören oder Lesen des Srimad Bhagavatams. Dann Mathura Vasa, dass wir an einem heiligen Ort leben. Oder dass wir regelmäßig an einem heiligen Ort gehen. Oder zumindest einmal im Leben einen heiligen Ort besuchen. Ja, zumindest einmal im Leben nach Vrindavan fahren nach Mathura oder diesen heiligen Ort besuchen. Und dann Srimurtida Shadaya Sevana, die Verehrung der Bildgestalten. Und die Verehrung der Bildgestalten nicht in einer Stereotypen, wie sagt man Stereotypen? In einer wie sagt man das im Deutschen Stereotyp? In einer Stereotypenform, automatisch, sondern mit Shadaya Sevana, mit Vertrauen, mit Glaube, mit Hingabe. Sehr wichtig. Der hingebungsvolle Dienst soll nicht etwas mechanisches, Stereotypes sein, sondern sollte ausgeführt werden mit Glauben und mit Hingabe. Und wie können wir diesen Glauben, diese Hingabe entwickeln? Die entwickeln wir vor allem durch Schwaben, regelmäßig hören. Wenn wir regelmäßig hören, was den Bhagavatam, wie es im Bhagavatam heißt. Nastapraeshu vadreshu nityam bhagavata siva, ja? Bhagavad Gita Uttama Shloka Bhakti Bhakti Naishthiki. Da heißt es, wenn man regelmäßig was den Bhagavatam hört und den Bhagavatas, den großen Seelen dient, wird alles, was leidvoll ist für das Herz, was gänzlich vernichtet. Und der hingebungsvolle Dienst zu Uttama Shloka, zu demjenigen, der mit ausgewählten Gebeten gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tat. Genauso wie wir das materielle Leben als eine unwiderrufliche Tatsache akzeptieren. Heute waren wir auf der Einkaufsstraße, hier auf der Fußgängerstraße, und haben gesungen. Der wird mich auch so heißen. Die ganze Zeit musste ich singen. Zum Schluss habe ich dann noch mit Danke gespielt. Da war keiner, der mit Danke spielen konnte. Das war ein Skandal. Einen ganzen Haufen Gott geweiht, keiner konnte singen und keiner konnte mit Danke spielen. Und das ist mir heute wieder so deutlich geworden, wie mit welcher Überzeugung, mit welcher Ernsthaftigkeit die Menschen sich mit materiellem Leben beschäftigen. Wie entschlossen, wie überzeugt sie sind, dass das materielle Leben das Ein und Alles ist. Und in Bhagavatam heißt es, wenn das Herz geläutert wird, langsam geläutert wird, alles, aller Unrat, alles, was leidvoll ist im Herzen, was gänzlich vernichtet wird, dass der Hingebungsvolle von den Dingen zu einer unwiderruflichen Tat ist. Und dass das materielle Leben absurd wird. Wir haben zum Beispiel viele Leute heute gesehen, die uns, als sie uns gesehen haben, wir uns im hingebungsvollen Dienst beschäftigt haben und lustig gesungen und getanzt haben, dass sie uns über uns lustig gemacht haben. Weil sie gedacht haben, das ist ja absurd. Was machen die denn da? Warum verschwenden die ihre Zeit denn in der Weise? Die sollten lieber Schaufenster gucken und einkaufen. Ja. Mit der Freundin oder mit dem Freund spazieren gehen und genießen. Was für eine Zeitverschwendung. Das ist das Problem. Wenn man sich mit Schraben und Kirtanern beschäftigt, wenn man die heiligen Namen chantet, verliert man langsam Interesse an diesen Dingen. Und der hingebungsvolle Dienst wird zu einer unwiderruflichen Tat sein. Und selbst wenn man immer wieder versucht, das materielle Leben zu genießen, als Gott gewahrt, kommt man immer wieder zurück zum Krishna. Kommt immer wieder zurück. Weil ja, wie klappt das nicht? Die Sinnenfriedigung, die klappt nicht. Dann kommt man immer wieder zu den Versammlungen der Gottgeweihten. Man sucht immer die Gemeinschaft mit den Vaishnavas. Weil das materielle Leben nach einiger Zeit keine Substanz mehr hat. Weil es kein Ruchi mehr hat, kein Geschmack mehr. Abgesehen davon, wenn man Gottgeweihte von der Zeit lang gewesen ist oder die Bücher von Prabhupada gelesen hat, kooperiert die Intelligenz auch nicht mehr. Man kann einfach nicht diese Überzeugung nicht mehr entwickeln, dass das materielle Leben das Ein und Alles ist. Die Intelligenz kooperiert. Die Intelligenz sagt immer, das ist doch absurd, was wir hier machen. Prabhupada hat gesagt, die Bhagavad Gita hat gesagt. Abgesehen davon hast du so eine wunderbare Erfahrung gemacht in deinem Freundin. Warum verschwendest du hier deine Zeit? Und in dieser Weise kooperiert die Intelligenz nicht mehr. Sehr schwierig. So, wir wollen hier lieber schließen jetzt, sonst kriegst du noch Ärger. Vielleicht sind einige Fragen dazu oder Kommentare dazu. Von den älteren Leuten waren. Nee, aber ein Kommentar wollen wir. Ja, gut, wenn wir ein bisschen von deinen Verwirklichen hören können, wenn die Leute sagen. Ich muss entschuldigen, ich bin ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Weil ich habe heute so kräftig auf den Medanga gehauen. Das war so unerwartet, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ne? So getanzt die ganze Zeit und die Gruppe angefeuert. Man kann die Gruppe nicht anfeuern, wenn man selber nicht das Beispiel gibt. Ne? Man kann nicht sagen, man tanzt doch mal und dann steht man da wie so ein Baum. Irgendwelche Fragen? Ja.
Du hast gesagt, man soll aus dem Srimad Bhagavatam hören.
Ja.
angenommen, ich lese jetzt die Bhagavad Gita oder das Bhagavatam laut, gehört das dann auch dazu? Weil ich höre mich dann ja auch selber, wenn ich beim Lesen laut bin.
Ja, was erwartest du, das Bhagavatam selber zu dir spricht?
Nee, ich habe jetzt nur gemeint, dass ich dann drauf sagen kann, dass jemand da ist, der das dann vorliest. Oder ist es auch gut, wenn ich dann...
Im Grunde das Vedische Prinzip ist es, dass man, wenn man ein Buch liest, dass man das Buch erstmal dreimal laut lesen kann. Und dann sollte man... Wie sagt man? Das ist der Vedische Form. Und dann sollte man studieren. Erstmal laut lesen. Einfach nur lesen.
Studieren.
In die Tiefe gehen. Absorbieren. Wie sagt man das wirklich im Deutschen? Assimilieren ist ein deutsches Wort.
Mhm.
Assimilieren. Assimilate. Es ist nicht nur damit getan, dass man einfach nur hört, sondern man sollte das auch, wie sagt man, assimilieren, was man liest.
Verstehen,
richtig. Das heißt, man sollte Fragen stellen, um Zweifel auf den Weg zu holen. Man sollte hören, das haben wir letztes Jahr oft wiederholt, diesen Punkt. Und Fabian erklärt, man sollte hören. Und wie hört man? Effektiv sagt man das? Effektiv? Ja, indem man hört, ohne Neid. Wie Krishna uns erklärt im ersten Vers, im 9. Kapitel. Er sagte zu Arjuna, ich gebe dir dieses vertrauliche Wissen, weil du Anasuya bist, weil du frei bist von Neid. Ja, man sollte ohne Neid hören, dann sollte man assimilieren, was man hört, dann sollte man das anwenden, dieses Wissen, was man verwirklicht hat. Ja, wenn man diese Vorgänge durchgangen ist, ja, und man beginnt zu predigen, man spricht, ja, dann haben auch die Worte, die man, wie sagt man, die Worte, die man verkündet, haben, wie sagt man, Gewicht. Als wenn man einfach nur spricht, wie ein Papagei. Mhm. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man auch fragt, dass man seine Zweifel beseitigt. Und das ist ganz natürlich, wenn man hört, wenn man die Bücher von Schiller Prabhupada ist das mit Zweifel. Gut, keine Fragen, sind wir alle der gleichen Meinung. Ja, du warst erst.
Das ist so eigentlich zum anderen Thema.
Oh, okay. Ist das so ein Thema?
Ja, was ich jetzt gerade an ihn anschließen kann.
Ah.
Also ich habe... vor einiger Zeit, als ich Tulasi geschenkt bekommen. Ich war jetzt irgendwie ein skeptisch, weil ich gedacht habe, ich bin noch lange nicht so weit und ich fühle mich jetzt auch noch nicht so weit. Aber ich bin dann auf die Idee gekommen, ja, ich meine, die Tulasi ist ja auch ein Lebewesen und jetzt, weil wir vorhin vom laut Lesen geredet haben, dann mache ich das so, ich lese daheim das sozusagen leise Tulasi vorne. Und das ist so...
Warum leise?
Laut. Ich meine,
ach so, es ist Bhagavatam meinst
du? Ja, aber das Krishna-Buch
ist ja, eine, ja.
Das ist so ahnungsvoll.
Ja. Sehr glückverhalten.
Naja, vom Meister.
Schwerbach, ist dir ein was anderes, Martin? Nee, ich habe gesagt, der ist schon nicht touchiert auf dem Bild. Das originale Foto von Bhakti Siddhanta Saraswati zeigt, dass er seinen Dandana an der Seite hat und eine Tulsi-Pflanze auf der anderen Seite. Sehr glückverheißen, nach dem Mayapur bei den Klassen. Und wenn morgens die Bhagavatam-Klassen gehalten wird, dann sitzt immer der Vortragende sitzt auf dem Vyasasan, dann hat das Bhagavatam vor sich und an der Seite steht eine Tulsi-Pflanze. Sehr glückverhaft. Was mir aufgefallen, als ich vor ein paar Monaten in Indien war, in Bombay, in Zeit, da musste ich jeden Tag immer zu Fuß gehen, zu einer Behandlung gemacht haben. Und dann musste ich immer durch so Wohnviertel gehen, von der Bahn bis zu der Stelle, wo ich behandelt wurde. Und in vielen Häusern haben sie Tulsi-Pflanzen. Das ist auch so Podesten, so mitten in der Stadt, in Bombay. Das war sehr schön zu sehen. Das ist immer noch eine sehr weit verbreitete, sagt man, sehr verbreitete Tradition. Die Tulsi-Pflanze verehrt werden. Sie mögen nicht verehrt werden mit dem gleichen Verständnis, wie wir die Tulsi-Pflanze verehren. Aber das sind alles wichtige Elemente unseres Vaishnava-Dharmas, unserer Vaishnava-Tradition. Sehr schön, dass du die Tulsi-Pflanze zu Hause hast. Gibt es hier auch Wasser ab und zu?
Ja.
Wir haben heute Morgen die Tulsi-Puja hier gemacht. Ja, so eine schöne Zeremonie. Ja, und gleich die kleine Pflanze. Jetzt will man das Bild vom Altar genommen, haben es in der Mitte gestellt, einen kleinen Hocker hier. Dann haben wir mit viel Hingabe haben wir Tulsi verehrt. Ja, und nach kurzer Zeit wurden wir alle von Ekstase ergriffen. Ne? Da haben wir wie die Wilden getanzt, bis zur Decke gesprungen. Und das lässt sich so wunderbar praktizieren, weil hier keine Nachbarn sind, oder? Sind die Nachbarn? Das ist nur so ein
irakische Kulturverein.
Irakische Kulturverein.
Machen genauso viel Lärm.
Kannst du das Lied schon, das Tulsi-Puja-Lied? Das solltest du mal auch ein bisschen praktizieren, damit du weißt, wie du das singst. Sehr schön, wenn du das Lied singst.
Ja, das glaube ich.
Sehr schönes Lied. Vor allem, wenn man auch die Übersetzung dazu liest. Noch eine Frage? Jetzt kommt deine Frage dran.
Was ist das Lied?
Das ist ein anderes Universum. Von weit her.
Vor ein paar Tagen hast du mal gesagt, man sollte sich nicht zu nah den Detis nähern.
Das habe ich gesagt. Nicht vor ein paar Tagen. Das muss schon sehr lange her sein.
Das war auf irgendeiner Klasse, die ich vor kurzem hatte. Nee,
das ist von früher. Achso. Vedisches Prinzip. Ja. Dass man sich den. Das wird einem geraten, dass man den Detis und auch dem spirituellen Meister nicht zu nahe kommen soll. Weil man dadurch, wie sagt man, gibt es diesen guten Ausdruck im Deutschen, im Englischen, Familiarity breeds contempt. Wie sagt das im Deutschen?
Zu große Nähe führt zu Unverunreinigung.
Wertschätzung.
Content.
Vertraulichkeit schafft Respektlosigkeit.
Verachtung. Verachtung. Nur wenn man sich den Bildgestalt nähert und man geht eine Lupe ran an die Bildgestalt, findet man so viele Unvollkommenheiten. Vor allem, wenn die Bildgestalten haben, so Bildgestalten sind, die aus Bronze sind oder die man ein bisschen schwierig sieht. Wie gesagt, ein bisschen verfeinern, so, fein zu bearbeiten. Ne? Kann man denken, dass so, das ist aber doch nicht vollkommen. Wie kann das Krishna sein? Der hat doch, ne? Das ist so eckig. Ist und so. Aber wenn wir nach dem spirituellen Meister zu nahe kommen, kann man auch denken, oh, der hat doch Pickel in die Gäste. Wie kann das denn sein, dass der vollkommen ist? Ne? Oder der benutzt eine Brille. Der soll doch allwissend sein, wozu braucht er eine Brille? Da habe ich gerade einen interessanten Artikel gelesen. Da wurde der Punkt diskutiert. Ne? Da habe ich jemand behauptet, dass der spirituelle Meister, in dem Falle Prabhupada, dass der omniscient, allwissend gewesen ist. Aber das ist im Grunde kein, das ist für nicht bestätigt, die Schaffung. Der spirituelle Meister allwissend. Selbst unter den 26 Qualitäten eines Vaishnavas, aber das heißt nicht, ist keine seiner Qualitäten, dass er allwissend ist. Sondern wenn es heißt, dass der spirituelle Meister vollkommen ist, dann bedeutet das, dass er alles weiß, was notwendig ist. Weshalb? Weil Krishna ihm alles offenbart, was notwendig ist. Vollkommenes Wissen zu haben bedeutet nicht, dass man alle Details verstehen muss, was sich hinter der Wand befindet, wie der Computer funktioniert, wie viele Chips da drin sind und wie viel, wie sagt man, Lötung, ne? Also auf dem Board, wie sagt man, auf dem Motherboard sind, ne? Computer, und wie viele Pixel der hat und alles so. Ne? Das ist nicht vollkommenes Wissen von dem Gespräch. Sondern Schiller Pavel in einem Gespräch hat erklärt, dass die Vollkommenheit Srila Prabhupada erklärt, dass der spirituelle Meister in vollkommener Weise Krishna-Bewusstsein verbreitet. Seine Kraft hat Krishna-Bewusstsein zu erweitern. Und dass Krishna-Bewusstsein erklären kann, predigen kann. Und andere von diesen, wie sagt man, von diesen, nur von dieser Wahrheit überzeugen kann. Das heißt, dass der spirituelle Meister, wie es heißt in den Shastras, nur dass eine Erweiterung ist, eine Expansion ist von der Übersee. Das heißt nicht, dass er Krishna ist, sondern dass er direkt in Kontakt steht mit der Übersee. Dass Krishna ihm alles Wissen gibt, was notwendig ist. Dass er ihm alles Wissen und die Augen gibt, die Sicht gibt, zum Beispiel auch in die Herzen seiner Schüler zu gucken und zu wissen, was in diesen Herzen vor sich geht. Habe ich das erklärt, den Punkt? Besser, man hält ein bisschen zusammen. Ich bitte meist ein bisschen Abstand. Das ist mir respektvoll. Um erstmal zu lernen, was Krishna Bewusstsein ist, was das Verhalten des Vaishnavas ist, was die Philosophie ist und so weiter. Und dann, im Grunde ist es nirgendwo so, dass man sofort gleich zu dem, dass man zum vertrauten Kreis gehört. Sondern muss sich erstmal qualifizieren. Oder? Was ist der Unterschied zwischen großen Seelen und nicht so großen Seelen? Gerade gehört eine sehr, gerade eine ganze Feststellung von Barbara kann ich nicht sehen. So der Barbara erklärt, dass das die besondere, wie sagt man, die besondere, wie sagt man, Qualifikation der Gopis daran besteht, dass sie Krishna niemals und irgendetwas begegnen. Dass sie mit allem zufrieden sind, was sie haben, was sie bekommen, was Krishna ihnen gibt. Und dass sie selbst mit größter Schwierigkeit niemals zu Krishna beten, dass er sie befreit aus diesen Schwierigkeiten. Sie alles akzeptieren, so wie es ist. Während alle anderen Gottgeweihte, die nicht auf der gleichen Ebene stehen, immer irgendwas von Krishna wollen. So, ich denke, wir sollten schließen, oder? Was denkst du, Luca Mann? Du bist der Chef.
Ich bin der Zuhörer.
Ja, das macht schon Sache, aber du bist trotzdem die, du bist die Eminenz hinter den Kulissen hier.
Ich bin der Gast.
Ja? Ja, dann machen wir Schluss, ja? Ich bin sicher, dass ihr schon alle auf das Passanen wartet.
Ja. Das gilt auch für die Beziehung des Schülers zum spirituellen Meister, dass man den spirituellen Meister nicht.
Was können wir tun? Wir müssen ja irgendwo anfangen. Und wir können nicht auf der höchsten Ebene anfangen, sondern wir sollen auf der Ebene anfangen, wo wir stehen. Und dem will ich unsere Position akzeptieren. Mit allen Unvollkommenheiten uns bemühen. Ja? Und begierig sein nach der Barmherzigkeit und Segen des Guten. Aber das Ziel, ne, das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Ne, was reiner Hingus von der Dienste ist, dass wir nämlich frei sein sollten von Kado und Gyan, von philosophischer Spekulation und selbstischen Wünschen. Aber kann man nicht gleich auf die Position setzen. Sondern man sollte Schritt um Schritt um Schritt um Schritt falsche noch ein Verständnis. Ja?
Ja! Die Frage, weil du sagst, so, dass es halt Schritt für Schritt geht. Ne? Mhm. Wenn man jetzt ja die Einleitung hat. Ne? Also von mir aus kann ich sagen, dass ich halt nicht sagen kann, ich bin dann schon. Was soll ich jetzt sagen? Sondern dass ich trotzdem Schritt für Schritt das alles erlernen.
Einladung bedeutet, dass man eine ganz besondere Möglichkeit bekommt. Eine Facility. Wie sagt man Facility? Möglichkeit. Dass man eine besondere Möglichkeit bekommt. Nach dem Prinzip, dass man ein paar Schuhe bekommt, die noch zu groß sind. Und dass man langsam in die Schuhe reinwächst. Einsam bedeutet, dass man Hilfe hat. Und dass man vor allen Dingen, dass man einen ernsthaften Kompromiss akzeptiert. Deshalb ist die ganze Einweihungszeremonie auch, ne, dass man vor versammelten Gottgeweihten das verspricht und vor dem Feuer und vor den Deities, wenn man das Gewicht hat. Dass man das nicht so, wie sagt man, mit links macht. So, okay. Okay, ja. Was mein Name? Da? Ja. Danke. So, dass man versteht, aha, jetzt habe ich eine Verantwortung, große Verantwortung. Und wenn ich diesen Schuh ausfülle, dann ist es, habe ich viele Möglichkeiten, habe ich eine gute Basis, habe ich alle Unterstützung. Wenn ich das nicht muss, dann ist es bedauerlich. Oder was denkst du, Luca Bang?
Eine gute Antwort mit dem Schuh. Das ist ein gutes Beispiel.
Ja.
Weil man ist ja noch kein reiner Gottgeweihter, wenn man. Nee. Dann braucht man keinen Spürtelmeister.
Nee. Das ist, wenn man Sannyas nimmt, dann bekommt eine Möglichkeit. Ja, zum Beispiel Sannyas, sagst du, der Film bedeutet, dass man eine Möglichkeit bekommt. Für mehr Service. Weil man einem Sannyas normalerweise. Wie sagt man, Facilities? Wie sind wir Facilities?
Möglichkeiten.
Ja, Möglichkeiten gibt. Und wenn der Sannyasi diese Möglichkeiten benutzt für seine eigene Sinnbefriedigung, dann ist es schlecht. Aber wenn er diese Möglichkeit benutzt, um zu predigen, um Krishna-Wissen zu verbreiten, anderen zu inspirieren und so weiter, dann ist es perfekt. Wenn man einfach kommt und das Maha ist, ne, und sich regelt auf dem Bett, was man da besonders vorhin vorbereitet hat, und die Lampe und das Incense, ne, und die Garnen und so weiter. Ja, das ist im Grunde, das ist alles nur, wie gesagt, das ist alles nur Facilities. Ist das Facilities? Vergessen wir das. Wirklich.
Dann muss ich doch nochmal fragen, und zwar, das
genau wie zum Beispiel der Brahmane, nur wenn wir eine zweite Einweihung bekommen. Dadurch bekommen wir die Möglichkeit, verfeinerten Services. Dass wir zum Beispiel die Bildgestalten verändern dürfen. Nur, dass wir zum Beispiel für die Bildgestalten kochen dürfen und so weiter. Dafür ist es das. Es ist nicht, dass man stolz rumgeht mit seinem Brahmen, mit seiner Brahmenschnur und sich mit der Brahmenschnur versteckt. Ne? Das ist viel zu dünn, da kann man sich gar nicht erinnern, verstehen. Oder dass man Anspruch hat, ne, auf einen besonderen, eine Brahmen-Toilette. Ne? Verschieden ist von den Toiletten der Shudras, die noch nicht eingeweiht sind. Oder dass man immer als erstes ein Anrecht hat auf die Lampe. Ne? Oder zuerst das Maha bekommt und so weiter. Das mag sein. Aber das sind alles Möglichkeiten, die man bekommt. Für seinen Service. Je mehr Service man tut, je mehr sollte man Möglichkeiten dazu bekommen. Und je mehr Service man tut, je mehr bekommt man Möglichkeiten. Allein Krishna sorgt schon dafür. Genauso wie es heißt, genau wie der Gott gewandt hat, bemüht ist, Krishna Lob zu preisen, so bemüht sich Krishna auch um den Gottgewand, den Lobpreis, den Gottgewand. Gibt aus seinem Gottgewand alles, was er braucht. Das ist notwendig. Wenn man nur eingeweiht werden will, um einen spirituellen Namen zu haben, dass jemand sagt, Burfi das. Ja? Ja, das ist ein falsches Verständnis. Ich muss ehrlich zugeben, das war eine meiner Motivationen, weshalb ich eingeweiht werden wollte. Nicht wegen dem Namen, sondern wegen der Kultis. Ja? Weil zur Zeit, dass ich eingeweiht wurde, da war es nicht erlaubt, dass jeder Kuntis trug oder die Blackbeats trug. So, die Gottgeweihten, die eingeweihten Gottgeweihten durften nur drei. Wie sind drei? Drei Springs?
Drei Reihen.
Drei Reihen trugen. Okay. Unser Bhaktas und Elsa, die durften höchstens einen Tag. Und da gab es so verschiedene, wie sagt man, so verschiedene Regeln, ja, oder Dinge, die man nur tun durfte oder nur haben durfte, wenn man eingeweiht war.
Ja. Ich wollte deswegen den Gobis eigentlich fragen. Okay. Ich wollte deswegen den Gobis fragen. Es gibt ja so eine Geschichte, also wo Krishna nach Dwaraka fahren muss und da stellen sich die Gobis sozusagen vor die Kutsche und wollen ihn irgendwie aufhalten, dass er nach Dwaraka fährt, weil er braucht. Und wenn man das so liest, könnte man jetzt denken, ja, die Gobis sind doch eigentlich wunschlos, und, aber hier wollten sie ihn sozusagen abhalten, dass er nach Dwaraka, dass er dann wieder in Abend sozusagen bleibt. Wie soll man das verstehen?
Ich denke, das sollte man ganz genau lesen.
Mhm. Ja, das ist sowieso.
War das zum Wohl Krishnas. Also zum Beispiel nicht wollen, dass Krishna in der Stadt geht oder was. Aber ich kann mir nicht mehr genau an die Einzelheiten erinnern. Ich kann das gleich mal raussuchen, wenn du willst.
Ja, das ist, glaube ich, wegen den Kanzern so, da war denn die große.
Okay, die Musik jetzt auf. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank dafür, dass ihr immer noch hier euch alle versammelt. Ne? Dass ihr immer noch treu seid, strikt seid, entschlossen seid, trotz geringerer Möglichkeiten. Wir haben heute von euch viele vermisst auf der Straße in Harbina. Vor allem dich zum Beispiel, du hast aber die Sünden und eine kräftige Stimme von euch. Es ist immer nice, wenn man rausgeht auf die Straße und chantet und da sind ein paar Devotis dabei, die ein bisschen singen können und mit Danke spielen können. Und so. Ich habe gerade heute mit meinem Assistenten darüber gesprochen, dass es sehr wichtig ist, dass die Gottgeweihten eine kulturelle Präsentation machen. Im Grunde war es für Prabhupada seine ganze Kultur gegeben. Und wenn es darauf ankommt, Krishna was zu präsentieren, dann sieht man auch, dass die Gottgeweihten so wenig können, so wenig wissen. Im Grunde hat der Prabhupada erwartet von den Gottgeweihten, dass sie alle singen können, Instrumente spielen können, dass sie predigen können, Bücher verteilen können, kochen können, Puja machen können. Wenn wir irgendwo abgesetzt werden und es sind keine Gottgeweihten dabei, was sollen wir da machen? Träumchen drin. Wenn wir dann nicht die Philosophie präsentieren können, wir können nicht mal ein bisschen was kochen, kein Kirtan machen. Ja, wir können nichts sprechen, weil wir nichts gelernt haben, wir können uns an nichts erinnern, was in den Büchern steht. Ja, dann ist es eine große Blamage. Ja, im Grunde haben wir von Prabhupada eine so wunderbare Kultur, spirituelle Kultur bekommen. Ja, und wir sollten diese Dinge, die Techniken dieser Kultur sollen wir lernen. Und Prabhupada und die Bewegung, Chaitanya Mahaprabhu muss repräsentieren. Oder was denkt ihr? Blamabel, ne, wenn man einfach hingeht in eine Gruppe von Devotis und keiner kann mit Danga spielen. Und nicht mal Katas oder gerade so eben Katas spielen. Aber wenn man eine Melodie singt, ne, muss man immer die gleiche singen, weil keiner andere Melodien mit nachsingen kann. Shri Prabhupada ki jai.